Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben. Jasmin hat gesagt, ich soll so anfangen, wie ich normalerweise auch immer anfange. Also wünsche ich euch einen schönen Sonntag jetzt. Ja, und wir sind froh, dass ihr alle eingeschaltet habt und hoffen, es geht euch gut.
Weißt du, wer bald Geburtstag feiert?
Ach, das ist aber nett, dass du daran gedacht hast. Ja, am Dienstag ist es bei mir soweit. Ja, dann werde ich also ein Jahr älter.
Ja, also selbstverständlich meine ich auch deinen Geburtstag. Aber da gibt es noch jemanden, der ab Donnerstag mit dir feiert.
Werbung.
Es ist Holy. Holy wird 3 Jahre alt und feiert das ab Donnerstag, dem 25.04. um 16 Uhr mit tollen Geschenken. Ihr bekommt unter anderem das Dataset Deluxe für nur 39,99 Euro statt 49,99 Euro. Also so günstig wie noch nie. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea, eine 14er Probierbox Holy Hydration und ein Logo-Shaker obendrauf. Das ist also das perfekte Starter-Set für alle, die Holy noch gar nicht kennen und gerne mal austesten wollen. Oder aber auch für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und sich einmal durch die ganzen verschiedenen Varianten und Geschmackssorten testen möchten.
Also leicht enttäuscht, dass nicht ich gemeint war, teile ich euch mit, dass es auch noch einen neuen Energy-Flavor gibt. Energy Eel ist der perfekte Energy-Drink für alle, die echten Energy-Drink-Geschmack mögen, also Guarana. Außerdem gibt's noch richtig coole limitierte Sammelboxen. Die Collectors Edition Boxen gibt es in 3 verschiedene Varianten. Raptor in Gold, Cobra in Silber und Tiger in Bronze. Darin enthalten sind nicht nur die entsprechenden Energy Tabs, sondern auch noch eine Collectors Card und ein edler Thermoshaker in Gold, Silber oder Bronze. Das Ganze bekommt ihr für nur 64,99.
Und glaubt mir, an einem Thermoshaker werdet ihr ganz lange eure Freude haben. Ich selbst nutze diesen ja nach wie vor fast jeden Tag und bin wirklich sehr happy darüber, dass mein Holy Ice Tea darin den ganzen Tag schön kalt bleibt. Und übrigens gibt es auch noch ganz neu einen limitierten Metallic-Look-Thermoshaker im Rainbow-Design.
Ja, und da hättet ihr die liebe Jasmin mal wieder sehen sollen, als sie diesen Thermoshaker dann gesehen hat. Wenn der Küchenschrank nicht so voll wäre, hätte sie gleich schon wieder den nächsten bestellt. Übrigens für alle, die noch einen normalen Shaker brauchen, da könnte auch der limitierte Birthday-Shaker etwas sein. Der kommt im schicken Schwarz mit goldenem Geburtstagsschriftzug daher.
Ja, also ich gebe es dir zu, ich habe da vielleicht eine kleine Sucht entwickelt, was die neuen tollen Designs angeht. Aber Aussehen ist ja nicht alles. Die inneren Werte sind ja bekanntlich viel wichtiger und die haben uns ja schon sehr lange überzeugt.
Ja, das sieht man ja bei mir. Und genau, Holy kennen wir schon seit über einem Jahr und wir sind einfach begeistert davon. Darum können wir es euch wirklich mit reinem Gewissen empfehlen. Wenn ihr also auf der Suche seid nach Energy, Eistee oder einer Sportgetränk-Alternative, die auf fragwürdige Inhaltsstoffe wie Zucker, Taurin oder künstliche Aromen und Farbstoffe verzichtet, seid ihr bei Holy genau richtig.
Ganz genau. Die Birthday-Aktion startet ab Donnerstag, dem 25.04. um 16 Uhr und endet am 9.05. um 16 Uhr. Also feiert mit Holy und nutzt das unschlagbare Angebot. Damit ihr dabei auch noch mehr sparen könnt, haben wir für euch noch einen Gutscheincode klargemacht. Mit unserem Code Jahre5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr dann beispielsweise das Starter-Set Deluxe für nur 34,99 Euro statt 39,99 Euro. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10%-Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, hätten wir das auch geklärt?
Ja, es sagt wieder sehr viel über dich aus.
Guck mal, das wäre doch auch das perfekte Geburtstagsgeschenk für dich, falls du noch ein bisschen Nachschub brauchst.
Ja, das kannst du jetzt auch stecken lassen. Das ist wieder typisch gewesen. Es ist wieder schön zu sehen, welchen Stellenwert ich hier einnehme. So, nein. Spaß beiseite. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die Stimmung, weswegen wir eigentlich hier sind. Und ich würde dann mal beginnen, wenn es dir recht ist.
Ja, dann würde ich mich jetzt einfach mal zurücklehnen und lausche ergriffen.
Bevor wir anfangen, habe ich eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Gewalt gegen Frauen. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Das Kamerateam hat sich an der Eingangstür des schön eingerichteten Einfamilienhauses positioniert. Die Reportage bzw. das Interview soll gleich von Beginn an eine harmonische Atmosphäre in die Wohnzimmer der Zuschauer bringen. Als Hartmut Metling dann sein Haus betritt und die Tür hinter sich schließt, wird der Blick auf eine Tafel frei. Hierauf ist mit Kreide gemalt und in kindlicher Schrift »Herzlich willkommen, Papa« geschrieben. Hübsch verziert mit Herzen und Blumen. Herzlich, fast schon ein wenig wie in einer Seifenoper, begrüßt der Justizirrtum, wie er sich selbst im späteren Interview nennen wird, seine Ehefrau Carola. Zuvor schilderte der dreifache Familienvater den Reportern vor dem Haus noch seine Verhaftung durch die Polizei. Das Interview wird dann unter anderem im Wohnzimmer am Schachtisch der Familie weitergeführt. Hartmut Metling und seine Frau spielen leidenschaftlich gerne Schach. »Was empfinden Sie und können Sie sich schon daran gewöhnen?«, will der Reporter von Hartmut Metling wissen. Der Mitfünfziger, der früher eine hochbezahlte Managerstelle innehatte, antwortet lächelnd, »Nee, das Gewöhnen noch nicht, aber um die erste Frage zu beantworten, was ich empfinde, unendliche Freude.« Danach bricht er in Tränen aus und vergräbt sein Gesicht im Arm seiner Frau. Der Mann, der wegen Mordes angeklagt und in Untersuchungshaft genommen wurde, ist nun wieder zu Hause bei seinen Lieben. Das scheinbar perfekte Happy End eines bedauerlichen Justizirrtums. Das Alibi seiner Frau Carola hat Hartmut Metling den Schuldspruch erspart. Sie sagte vor Gericht aus, dass er zum Zeitpunkt der Tat mit ihr vom Festnetz aus telefoniert habe. Alles eigentlich eine schöne Geschichte. Und wenn man ehrlich ist, nimmt man Hartmut Metling, dem gepflegten, schlanken Ehemann und Vater, sowie international kundigen Topmanager, seine Tränen der Rührung auch ab. Auch die gemeinsame Autofahrt mit der Familie sowie das Nachstellen des Telefonats mit seiner Frau, welches ja letztlich zum Freispruch führte, unterstreicht das perfekte Bild, welches Hartmut Metling in der Öffentlichkeit von sich zeichnen will. Aber dieses Interview soll wieder einmal der traurige Beweis dafür sein, dass bei weitem nicht immer alles so ist, wie es scheint. Denn der Mann, der sich hier so pressewirksam inszeniert, ist keinesfalls ein Opfer der Justiz. Vielmehr hat er den Tod zweier Frauen zu verantworten. Hartmut Metling wird 1949 geboren. Sein Vater ist Lehrer und seine Mutter Hausfrau. Hartmut schließt die Schule ohne größere Schwierigkeiten ab und beginnt im Anschluss eine kaufmännische Ausbildung. Er will hoch hinaus. Viel Geld und Ansehen in der Gesellschaft ist das, wonach es dem jungen Mann giert. Hierfür zieht er nach Beendigung seiner Ausbildung sogar der Karriere wegen nach Süddeutschland und arbeitet sich in einer namhaften Porzellanfirma zum Finanzvorstand hoch. 350.000 Euro Jahresgehalt kann Hartmut Metling nun sein eigen nennen. Und auch privat läuft alles gut. Eine Frau, drei Kinder und ein schickes Häuschen. Aber auch hier ist alles mehr Schein als Sein. Was hinter den Mauern des Trautenheimes so geschieht, darüber wird im Laufe der Ermittlungen nochmal zu reden sein. Diesmal beginnen wir nicht von Anfang an, sondern mittendrin, wie sich später herausstellen wird. Es ist der 28. September 2001. Die 51-jährige Schleibwarenhändlerin Magdalene Heinrich ist aufgeregt und erfreut zugleich. Gleich wird sie in den Bus steigen und gemeinsam mit ihrer Frauengruppe den Weg nach Ungarn antreten. Vor Reisebeginn hat Magdalene nochmal gründlich überlegt, ob sie auch wirklich nichts vergessen hat. An eine Sache hat sie allerdings nicht gedacht. Und diese Sache soll der Grund dafür sein, dass sie nie wieder lebendig zu Hause ankommen wird. An der ungarischen Grenze angekommen, fällt den Grenzbeamten der Ungarn auf, dass Magdalenes Reisepass abgelaufen ist. Ihre Einreise wird ihr somit verweigert. So sehr sich alle Beteiligten auch bemühen, die ungarischen Grenze umzustimmen, es hilft nichts. Da Magdalene Heinrich aber niemandem die Reise verderben möchte, beschließt sie kurzerhand an der Grenze auszusteigen und sich wieder auf den Heimweg zu machen. Eine weitere Person zu bitten, bei ihr zu bleiben, kommt für Magdalene nicht in Frage. Hierzu ihre Tochter in einem späteren Interview. Meine Mutter wollte nie jemandem zur Last fallen. Meine Mutter war immer für andere mehr da als für sich selber. Und deswegen sage ich, sie hätte nie von jemandem verlangt, dass er auf seine Reise verzichtet und mit ihr zurückfährt. Und anfänglich sieht es auch so aus, als hätte Magdalene Heinrich Glück. An der Grenze wird sie von Hartmut Metling, der gerade von einem geschäftlichen Termin aus Ungarn zurückkommt, angesprochen. Er bietet der 51-Jährigen an, sie mitzunehmen. Magdalene willigt dankend ein. Der gut gekleidete und charmante Mann wirkt alles andere als gefährlich. Und Magdalene ist dankbar, so schnell eine Mitfahrgelegenheit gefunden zu haben. Zeitnah verlassen beide die Grenze. Aber Magdalene wird nie wieder zu Hause ankommen. Hartmut Metling hat andere Pläne. Er fährt in der Nähe von Turnau von der A70 ab. Nach einiger Zeit bringt er sein Auto auf einem entlegenen Feldweg zum Stehen. Hier fällt er unvermittelt über Magdalena Heinrich her, fesselt sie mit Klebeband und zerrt sie aus dem Auto. Auf dem Feldweg sticht er wie von Sinn mit einem Messer auf sein wehrloses Opfer ein. Hierbei fügt er Magdalene mehrere Stiche und Schnitte am Hals zu. Die 51-jährige Schreibwarenhändlerin und Mutter einer erwachsenen Tochter verblutet qualvoll auf dem Feldweg. Ehe Hartmut Medling ihre Leiche ins Gebüsch zerrt und seine Fahrt fortsetzt. Die grausam zugerichtete Leiche von Magdalena Heinrich wird erst 9 Tage später von einem Landwirt gefunden. Für die Spurensicherung alles andere als optimale Arbeitsbedingungen, da viele Spuren durch die schlechte Witterung der vorherigen Tage schon verloren gegangen sind. Immerhin fällt die Identifizierung der Leiche leicht. Anhand der Ausweispapiere wissen die Ermittler schnell, dass es sich bei der Toten um die bereits als vermisst gemeldete Magdalena Heinrich handelt. Eine schreckliche Erkenntnis, die Kripo-Beamten wenig später Magdalenes Tochter im baden-württembergischen Obersontheim überbringen. Trotz vernichteter Spuren am Fundort der Leiche gehen die Beamten der Mordkommission voller Tatendrang an die Arbeit und stehen nach Befragung der Frauengruppe sowie anderer Zeugen wenig später vor Hartmut Medlings Tür. Sie nehmen den Finanzvorstand mit auf die Wache zur Befragung. Schon auf dem Weg dahin fällt den Ermittlern auf, dass sie mit diesem Verdächtigen kein leichtes Spiel haben werden. Hartmut Medling ist während des mehrstündigen Verhörs cool, unnahbar und vor allem in keiner Weise aus dem Konzept zu bringen. Der kam einem vor, als hätte er eine gespaltene Persönlichkeit. Der spielt uns den großen Manager vor und hinter ihm verbirgt sich ein Monster, so der damalige Ermittlungsführer sinngemäß in einem Interview. Hartmut Medling gibt an, dass er Magdalena Heinrich gegen 22 Uhr in einer Raststätte bei Regensburg abgesetzt habe. Von hier aus hätte sie sich ein Hotel suchen wollen und ihre spätere Heimfahrt abklären wollen. Sie habe ihn wohlbehalten verlassen und mit der grausamen Tat habe er nichts zu tun. Die Ermittler der Kripo nehmen Medlings Aussage zu Protokoll, aber alle sind sich einig, dass sie ihm kein Wort glauben. In der Zwischenzeit nehmen sich die Spurensicherer das Auto des Verdächtigen vor. Hier finden sie Blutpartikel vom Opfer auf der Beifahrerseite des Wagens. Zudem kommt bei den Ermittlungen heraus, dass Hartmut Medling in der Tat nach 3 Rollen Klebeband an einer Tankstelle gekauft hatte. Das gleiche Klebeband finden die Ermittler an der Leiche von Magdalena Heinrich. Damit konfrontiert, gibt Medling an, dass er das Klebeband für die Arbeit gekauft habe. Und auch für die Blutrückstände im Fahrzeug hat er eine simple Erklärung. Er gibt nämlich an, dass Magdalena Heinrich während der Fahrt Nasenbluten bekommen hatte. Und noch eine Aussage fällt schwer ins Gewicht. Beim Verhör von Medlings Ehefrau Carola gibt diese an, dass sie zum Tatzeitpunkt mit ihrem Mann ein Telefonat vom Festnetz ausgeführt hatte. Somit könne er zur fraglichen Zeit gar nicht am Tatort gewesen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich dennoch sicher, den Täter gefasst zu haben, und so wird gegen Hartmut Medling ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Die Ermittlungen, bei denen die Kripo über 200 Hinweisen nachgeht, sollen 2 Jahre andauern, ehe der Fall am 19. April 2004 vor der Großen Strafkammer des Bayreuther Landgerichts verhandelt wird. Auch während des Prozesses zeigt sich Hartmut Medling cool, ja, teils schon fast überheblich. Er bleibt bei seiner Aussage und lässt sich nichts, aber auch gar nichts anmerken. Trotz der vorgebrachten Beweise glaubt das Gericht dem Alibi, welches ihm seine Ehefrau gegeben hat, und spricht zur Fassungslosigkeit aller Hartmut Medling aus Mangel an Beweisen frei. Dieser präsentiert sich wenig später Hand in Hand mit seiner Ehefrau mit breitem Grinsen im Gesicht der Presse vor dem Gerichtsgebäude. Das Lachen vergeht dem frisch Freigesprochenen allerdings schnell. Denn die Anklage und vor allem die Tatsache, dass Hartmut Medling aus Mangel an Beweisen freigesprochen wurde, beendet sein Karrierehoch mit einem Schlag. Um wieder an Geld bzw. zu viel Geld zu kommen, schlägt Medling allerdings einen höchst kriminellen Weg ein. Unter dem Pseudonym Garibaldi schickt er Erpresserbriefe an den Shell-Konzern und droht mit Brandanschlägen auf das Personal sowie auf Autobahnen mittels Molotow-Cocktails. Um dies abzuwenden, fordert er 4 Millionen Euro von dem weltweit agierenden Ölkonzern. Für seine Erpresseranrufe fährt Hartmut Medling sogar nach Tschechien, um seine Spuren zu verwischen. Die Geldübergabe plant er ganz im Stile des bekannten Kaufhauserpressers Dagobert. Hierfür soll das Geld an einem bestimmten Punkt aus einem Zug geworfen werden. Allerdings geht sein Plan schief und die Polizei verhaftet ihn am 24. November 2004. Im Februar 2005 startet dann der Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Dieser endet schneller als gedacht, nach knapp 40 Minuten, da sich Hartmut Mädlings Verteidiger mit dem Gericht auf einen Deal einigen können. Bei einem Geständnis kommt ihr Mandant mit 4 Jahren Haft davon. Gesagt, getan. Mal wieder scheint Hartmut Mädling mehr oder weniger günstig davongekommen zu sein. Aber jetzt soll sich das Blatt für ihn wenden und die Gerechtigkeit, wenn man im Falle eines Mordes davon sprechen kann, wird siegen. Während Mädling seine Haft für Erpressung absitzt, zerbricht seine Ehe mit Carola. Diese meldet sich bei der Polizei und zieht ihr Alibi für die Mordnacht zurück. Ebenso gibt sie Einblick in ihre Ehe und schildert diese als Martyrium. Hartmut Mädling stellt sie als sadistischen und dominanten Menschen dar, der speziell auf sexueller Ebene Freude dabei empfindet, seiner Frau Schmerzen zu bereiten. Wie stark die Schmerzen sein würden, lag mitunter daran, wer die Schachpartie vor dem Beischlaf gewann. Gewann Hartmut, stand seiner Ehefrau eine qualvolle Nacht voller Schmerzen und Erniedrigungen bevor. Normal war es auch, dass Hartmut Mädling seine Ehefrau für den Sex bezahlte. Diese Demütigung bereitete ihm besondere Freude. Ebenso führte er akribisch Buch über den Beischlaf. Da noch Ehefrau Carola ihr Alibi zurückgezogen hat, rollt das Gericht den Fall neu auf. Hartmut Mädling wird nun aufgrund der Aussageänderung seiner Ehefrau Carola wegen Totschlags und nicht, wie alle gehofft haben, wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 8,5 Jahren verurteilt. Aber damit sollen noch nicht alle seine Taten aufgedeckt und verhandelt sein. Zeitsprung. Es ist der 14. Juli 1995. Es ist schon weit nach 23 Uhr, als die 35-jährige Kunststudentin Brigitta Jacobi sich auf den Nachhauseweg macht. Brigitta arbeitet neben dem anstrengenden Studium noch Teilzeit in einer Textilfirma in Sindelfingen, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Da in einigen Tagen eine große Textilmesse ansteht, wurde Brigitta gebeten, ein wenig länger zu arbeiten, um noch wichtige Vorbereitungen zu treffen. Die stets lebenslustige und hilfsbereite junge Frau willigte selbstredend sofort ein. Ihre Kollegen im Stich lassen, das kommt für Brigitta nicht in Frage. Da sie noch die letzte U-Bahn bekommen will, ist sie ein wenig in Eile. Normalerweise ist Brigitta mit dem Fahrrad unterwegs, aber das hat sie dieses Mal zu Hause gelassen, weil es leider kaputt ist. In ihrer Eile bemerkt sie nicht, wie sich ihr ein Fahrzeug nähert. Der Fahrer des Honda CRX, den man zu dieser Zeit spöttisch als Sekretärin in Porsche bezeichnet, springt unvermittelt aus dem Fahrzeug und attackiert die vollkommen ahnungslose Brigitta mit einem Messer. Mehr als 20 Mal sticht er auf die junge Frau ein. Von den ersten Stichen schon schwer verletzt, stürzt Brigitta zu Boden. Sie versucht, sich noch kriechend in Sicherheit zu bringen, ehe sie ihren schweren Verletzungen erliegt. Der Täter steigt nach seiner brutalen Tat einfach in sein Auto und fährt davon. Bei späteren Untersuchungen der Leiche finden die Gerichtsmediziner fremde DNA-Spuren unter den Fingernägeln und an der Hose von Brigitta Jacobi. Ebenso geben 6 Zeugen an, den Täter am Tatort gesehen zu haben und auch das Fluchtauto beschreiben zu können. 3 Phantombilder werden anhand der Zeugenaussagen erstellt. Der Täter wird als ca. 1,80 Meter großer, schlanker und gut gekleideter Mann beschrieben. Einem Zeugen fiel auf, dass er ein auffälliges Gebiss bzw. eine auffällige Zahnstellung hatte. Schnell gibt es einen ersten Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen jungen Mann, den Brigitta Jacobi aus ihrer Stammkneipe kennt. Aber der Herr hat zum Tatzeitpunkt ein wasserdichtes Alibi. Der Fall Brigitta Jacobi beschäftigt die Kripo noch lange und dennoch kommen keine verwertbaren Erkenntnisse ans Licht, die auf einen möglichen Täter schließen lassen. Aber einmal mehr spielt die Zeit für die Ermittler. Denn im Rahmen der schon so oft erwähnten Altfallermittlungen, also der Prüfung ungelöster Fälle nach längerer Zeit, werden die von Brigitta Jacobis Leiche entnommenen Fremd-DNA-Spuren nochmals mit den Verbrecherdateien des LKA abgeglichen. Und im Jahre 2020 ergibt sich ein Treffer. Die DNA-Proben sind mit einer Wahrscheinlichkeit von 24 Billionen zu 1 einem Mann zuzuordnen, der sich bereits wegen eines Gewaltverbrechens gegen eine Frau in den Datenbanken befindet. Sein Name: Hartmut Mädling. Zum Erstaunen der Ermittler war Mädling 6 Tage nach der grausamen Tat schon einmal von den Beamten der Kripo befragt worden, weil er zu diesem Zeitpunkt einen Honda CRX besaß. Als Alibi gab er an, gemeinsam mit einem Bekannten einem Biergarten gewesen zu sein. Sein Alibi wurde allerdings nur halbherzig überprüft, da der besagte Biergarten um diese Zeit schon längst geschlossen hatte. Hartmut Mädling wird Ende 2020 vom SEK in seiner Gartenlaube festgenommen. Hier lebt er seit seiner Haftentlassung 2017 in ärmlichen Verhältnissen. Vom einstigen Topmanager ist nicht mehr viel übrig. Die Beweislast ist aufgrund des DNA-Treffers erdrückend. Die Presseberichte überschlagen sich. Einer dieser Berichte fällt einem ehemaligen Zeugen aus der Tat nach dem Jahre 1995 in die Hände, als er gerade ein wenig im Internet surft. Der US-Army-Soldat Jason Taylor war zum Tatzeitpunkt in Deutschland stationiert und einer der Zeugen, die den vermeintlichen Täter gesehen hatten. Als er das Bild von Hartmut Mädling im Internet sieht, schreibt er unverzüglich eine Mail an die Justizbehörden. Zitat: Das ist er. Das ist verdammt nochmal der mordende Bastard. Zum Prozess vor dem Stuttgarter Landgericht wird Jason Taylor als Zeuge eingeflogen. Auch im Gerichtssaal identifiziert er ohne jeden Zweifel den Beschuldigten. Das Gericht verurteilt Hartmut Mädling im Sommer 2021 wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Wie im Fall der 51-jährigen Schreibwarenhändlerin kann auch bei der Tötung von Brigitta Jacobi das Motiv nicht geklärt werden. Ein Motiv bleibt bisweilen unklar, aber das verhindert eine Verurteilung nicht, so der vorsitzende Richter am Ende des Indizienprozesses. Die Kammer sieht das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Die 35-jährige Brigitta Jacobi habe nicht mit einem Angriff rechnen können, sondern sei arg und wehrlos gewesen, als der Täter sie mit Tötungsvorsatz unmittelbar angegriffen habe, heißt es weiter in der Urteilsbegründung. Andere Mordmerkmale wie Mordlust oder Befriedigung des Geschlechtstriebes können dem Angeklagten nicht nachgewiesen werden. Aber leider ist die Geschichte damit noch nicht beendet. Denn die Anwälte von Hartmut Mädling gehen gegen das Urteil in Revision und bekommen vom Bundesgerichtshof Recht. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei im Prozess des Strafgerichts nicht einwandfrei herausgearbeitet worden, so heißt es sinngemäß in der Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs. Dieser fordert die Stuttgarter Richter in seinem Urteil auf, in einer neuen Verhandlung die Voraussetzungen für die Mordmerkmale Heimtücke und niedere Beweggründe eingehend zu prüfen. Ein kleiner Trost für das Landgericht Stuttgart ist, dass die Täterschaft von Hartmut Mädling im Urteil des BGH nicht angezweifelt wird. Schaffen es die Richter in Stuttgart in einem neu aufgerollten Prozess allerdings nicht, die Tatmerkmale für einen Mord herauszuarbeiten, wäre nur der Tatbestand des Totschlags erfüllt und die Tat wäre bereits verjährt. Aber zur großen Erleichterung der Staatsanwaltschaft und der Angehörigen des Opfers hat auch die neue Strafkammer im Folgeprozess sich eindeutig den Nachweis des Mordmerkmals auf die Fahne geschrieben. Neben mehreren psychiatrischen Gutachten, in denen Hartmut Mädling als Zitat überaus gewalttätig und gefährlich beschrieben wird, werden sowohl die Zeugenaussagen als auch die DNA-Beweise für einen erneuten Schuldspruch in die Waagschale geworfen. Und so verurteilt das Gericht Hartmut Mädling im März 2023 erneut wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe. Und diesmal endgültig.
Ein interessanter Fall, wenn man mal überlegt, der erste Mord war 1995 und das endgültige Urteil für diesen Mord kam dann erst 2023.
Ja.
Schon krass, wie viel Zeit dazwischen liegt. Wie alt war er zu diesem Zeitpunkt schon?
Über 70.
Oh je.
Ich glaube 72.
Ja, das heißt, er wird zu seinen Lebzeiten wahrscheinlich nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommen.
Nee, das ist auch gut so. Der soll schön im Gefängnis bleiben.
Ja. Was ich jetzt nicht verstanden habe, also erstens, warum seine Frau ihn überhaupt verteidigt hat und ihm ein falsches Alibi gegeben hat, wenn sie ja auch unter seinem Verhalten leiden musste. Es hörte sich ja alles ganz schrecklich an, wie er sie behandelt hat. Hätte sie die richtige Aussage getroffen und wäre bei der Wahrheit geblieben, wäre er ja sofort verurteilt worden. Da hätte sie ja auch gar nichts befürchten müssen. Also aus Angst kann sie ja nicht gehandelt haben.
Also wenn du dir mal Fotos von dem anguckst, oder es gibt auch eine Dokumentation, wo ich wie gesagt auch diese zwei, drei Zitate von dem her habe. Ich glaube, dass das ein zutiefst manipulativer und unterschwellig brutaler und gewalttätiger Mensch war, so ein richtiger Tyrann. So ein richtiger Soziopath, glaube ich. So, ich hoffe, ich habe das richtige Wort jetzt gewählt. Ich denke, anfänglich seine Frau mehr oder weniger um den Finger gewickelt hat, weil, wie gesagt, sie haben drei gemeinsame Kinder ja halt auch gehabt. Ihnen ging es finanziell sehr gut. Ja.
Okay, ja. Mhm.
Man muss halt auch dazu sagen, dass die Frau ja auch sich hat dann über einen längeren Zeitraum ja auch bei diesen sexuellen Handlungen da mehr oder weniger erniedrigen lassen. Jetzt kann es sein, dass die vielleicht zu dem Zeitpunkt auch so mitgenommen war, seelisch, dass sie gar nicht in der Lage war, da Widerstand zu leisten oder so. Und dass sich das dann mit der erneuten Inhaftierung, das war ja, als er gerade diese 4 Jahre da absaß wegen Erpressung des Shell-Konzerns, dass da vielleicht dann sie auch den nötigen Abstand hatte, um das vielleicht ja, dann rauszulassen alles.
Ja, vielleicht hat sie da auch festgestellt, okay, ich krieg das Leben auch ohne meinen Mann und ohne diese finanzielle Unterstützung kriege ich auf die Reihe. Dann kann ich jetzt auch Tacheles reden. Was mich aber bei der Ermittlungsarbeit ein bisschen verwundert hat, war, dass es einfach so hingenommen wurde, dass es gesagt wurde, ja, also das Klebeband hatte er für die Arbeit besorgt. Das erklärt nicht, warum das Opfer exakt dasselbe Klebeband vorwies. Und was super einfach nachzurecherchieren wäre, wäre doch das Telefonat, was er vom Festnetz ausgeführt haben will um diese Uhrzeit. Da hätte man doch Einzelverbindungsnachweise anfordern können.
Ja, das war wohl in irgendeiner Form dann wohl auch nachgewiesen. Aber inwiefern das gemacht wurde, kann ich leider nicht sagen, weil das nirgendwo beschrieben war.
Mhm. Er wurde ja dann auch nur wegen Totschlag und nicht wegen Mord verurteilt in dem ersten Prozess. Da habe ich mich auch gefragt, warum? Es war doch dann eigentlich ziemlich klar, dass er aus Mordlust gehandelt hat. Da hätte es doch genauso gut zu dem Zeitpunkt schon psychologische Gutachten geben können.
Ja, aber die waren von den niederen Beweggründen dann wohl nicht so überzeugt, dieses Strafgericht. Da sieht man halt auch mal wieder, wie unterschiedlich das ist. Es kommt da immer drauf an, vor welcher Kammer du stehst.
Ja. Was halt auch immer schrecklich ist, ist die Tatsache, wenn man schon merkt, okay, da ist wegen einem Fehler bei der Ermittlungsarbeit was komplett schiefgegangen und es kam zu einem weiteren Mordfall. Weil wenn die Ermittler richtig gehandelt hätten und sein Alibi nochmal anständig, also 1995, nochmal anständig überprüft hätten, ob er da wirklich in diesem Biergarten gewesen sein könnte, dann hätten sie ja viel eher vielleicht auch ausmachen können, dass er der Täter war und dann hätte es den zweiten Mordfall auch schon gar nicht mehr gegeben.
Ja, in dem letzten Prozess ist dann sogar der Sohn des damaligen Biergartenbetreibers als Zeuge geladen worden. Und der hat dann auch gesagt, nee, wird die Uhrzeit hätten sie schon lang zu, wäre ja stockdunkel, also wird ja keiner mehr im Biergarten sitzen. Dann.
Da siehst du, also war es auch sehr einfach.
Ja, ja, es ist sehr, dieses Alibi ist sehr halbherzig überprüft worden und da kommt, ist wieder eine Vermutung von mir nur. Das war halt so, denke ich mir, weil dieser Mann halt auch wirklich ein enormes Auftreten hatte.
Mhm.
Wenn du, wie gesagt, diese Bilder siehst, da denkst du wirklich hier, das ist die deutsche Erfolgsgeschichte. Und hat sich noch gegen eine Mordermittlung durchgesetzt und dagegen gekämpft. Also das ist wirklich, da denkst du, der hat ein Grinsen, da brauchst du eigentlich keine Schreibtischlampe, wenn du den am Tisch sitzen hast.
Ja, ich habe gesehen, du hast ja auch ein paar Bilder bereitgestellt. Jetzt habe ich hier nur ein Bild direkt von ihm vorliegen. Da ist er ja schon älter. Ich schätze mal, das war ja in seiner letzten Verhandlung.
Ich glaube, das ist von der ersten Verhandlung wegen der Magdalene Heinrich.
Also auf dem Foto sieht er ja schon eher so Richtung 70 aus als Richtung 50.
Nein, das kann ich sicher ausschließen, weil er auf dem Foto einen Anzug trägt. Als er mit 70 vor Gericht vorgetragen ist, hat er deutlich zugenommen gehabt, hat einen Kapuzenpulli getragen und sein Gesicht überhaupt nicht mehr gezeigt.
Aber guck dir doch mal den Mann an, der sieht doch nicht aus wie um die 50. Oder wann, also ich weiß ja nicht, wann das Foto entstanden ist, aber er sieht halt, also sehr, also das ist jetzt keine Beleidigung, ne? Aber er sieht ja schon sehr alt geworden
aus. Ja, aber er war dazwischen, also ich Mitte 50, Anfang 60. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, von wann das Foto ist, aber das war also zu der Zeitpunkt, wo er noch der Manager war und nicht der Knacki.
Okay, interessant. Ja, so für mich wirkt er jetzt auf dem Foto wie ein ganz gewöhnlicher Mann. Leider hat er jetzt auch auf diesem Foto jetzt kein Lächeln im Gesicht, so dass ich nochmal hätte überprüfen können, was diese Aussage betrifft mit, ja, er hatte eine ganz ungewöhnliche Zahnstellung oder sowas. Kann ich jetzt auch nicht darauf schließen. Aber ich versuche jetzt mal das Phantombild zu vergleichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, da sehe ich jetzt auch nicht wirklich viel Ähnlichkeit.
Ja, ich habe es einfach jetzt mal mit dazu genommen. So, ist ja immer ganz interessant, wenn man das mal so vergleichen kann.
Mhm.
Laut einem Pressebericht, deswegen habe ich es auch nicht mit reingenommen, weil ich es, wie gesagt, nur in einem Bericht gelesen habe, soll seinem Zellenkumpel den Mord gestanden haben.
Den von 1995?
Nein, es steht nur da, einen der Morde. Dieser Zellenkumpel hat sich zwei Tage später aufgehängt.
Okay.
Dann ist es so, dass die den auch noch mit einem anderen Mord in Verbindung bringen wollten. Und zwar ist in Freiburg eine junge Frau in etwa auf die gleiche Art und Weise umgebracht worden. Und sein Handy war da in der Nähe eingeloggt. Das konnten sie ihm aber nicht nachweisen. Wie gesagt, stand auch nur in zwei Sätzen in einem Pressebericht mit dabei. Deswegen habe ich das auch nur kurz jetzt hier erwähnt einfach mal. Die haben auch bei der Durchsuchung dieser Gartenlaube, in der der gelebt hat, gefälschte Ausweispapiere gefunden und einen Hinweis auf einen Mord an einem Profiboxer, der so mehr oder weniger in Mafia-Manier getötet wurde. Das sind jetzt einfach Informationen, die ich euch gebe. Ich kann die nicht belegen. Ich kann das, wie gesagt, nur mit diesem einen Pressebericht machen. Ich fand es halt nur ganz interessant, dass es auch nochmal dabei zu erwähnen ist.
Tatsächlich hatte ich denselben Gedanken. Jemand, der solche Vorlieben hat und schon mal aus Mordlust getötet hat, bei dem ist es höchstwahrscheinlich, dass es eben nicht nur diese zwei Mordfälle waren, sondern vielleicht auch noch weitere. Weiß ich nicht, aber die Wahrscheinlichkeit wäre vorhanden. Und es ist ganz, ganz schrecklich, diese Vorstellung, du hast einen Nachbar oder hast Freunde, die nach außen hin so perfekt wirken. Ja, die wohnen in einer schönen Gegend, es wird gut Geld verdient, Vater dreier Kinder, nach außen hin wirkt alles perfekt und hinter verschlossenen Türen passiert dann sowas. Das ist ganz schrecklich, diese Vorstellung.
Ja, man sieht halt auch mal wieder jetzt, natürlich abgesehen von den Morden, aber auch die Tatsache, wie der dann seine Frau behandelt hat.
Ja, das meine ich ja auch unter anderem. Nicht nur die Morde, sondern auch eben das Verhalten seiner Frau gegenüber.
So ein Martyrium. Und auch, dass diese Magdalena Heinrich da eingestiegen ist. Wie gesagt, der war in Ungarn, weil er sich selbstständig machen wollte mit einem Callcenter. Hat da im Übrigen auch sehr viel Geld verloren, weil das mit Pauken und Trompeten in die Hose gegangen ist. Und ja, der ist dann da an die Grenze angefahren gekommen, hat hier so ein Familienvan ist der gefahren. Also wirklich total harmlos. Die Frau hat sich total gefreut, dass sie nach Hause kommt. Mhm. Ja. Ja, und dann passiert sowas. Also da hat auch dann die Tochter hat dann auch so sinngemäß gesagt, ja, bei dem wäre ich auch ins Auto eingestiegen. Ja, so nach dem Motto. Ja.
Wir hatten ja gerade letztens den Fall, dass ich eine Meldung von Catwarden oder Hessenwarden bekommen habe und dann wurde nach einem Mann gefahndet, der gerade zuvor einen Mord begangen hat und dann wurde ein Foto von diesem Mann gezeigt und ich dachte mir, um Gottes Willen, also das ist so ein nett ausschauender Mann, sogar noch mit einer Katze auf dem Schoß, wo man sich denkt, ach guck mal, sogar tierlieb, weißt du, wer tierlieb ist, der kann doch eigentlich gar nicht böse sein und dann zu erfahren, okay, der hat letzte Nacht jemanden kaltblütig ermordet, das passt irgendwie nicht zusammen, also man kann sich irgendwie nie auf sein Bauchgefühl verlassen. Man weiß nie, was hinter einer super nett scheinenden Fassade steckt.
Ja, heutzutage muss man leider sagen, macht es gar nicht mehr. Trampt nicht, nehmt euch ein Taxi, fahrt zum Bahnhof oder bittet wirklich jemanden, kann bitte jemand mit mir zurückfahren. Hätte bestimmt einer gemacht, das war ein Landfrauenverein. Das sind eine total tolle Gemeinschaft. Wir haben ja auch Landfrauen in der Nähe, deswegen weiß ich das.
Heutzutage gibt es ja noch viel mehr Alternativen als zu diesem Zeitpunkt, denke ich mal. Ja, sowas wie, keine Ahnung, Uber oder günstige Alternativen dazu. Weißt du, wenn man jetzt sagt, okay, es fährt halt einfach keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr oder ne, Taxi ist einfach zu teuer. Es gibt immer irgendwelche Alternativen. Und wenn man schon überlegt, ja, ich steige da zu einem fremden Mann ins Auto, immer absichern. Niemals einfach beim wildfremden Mann einsteigen, immer Zeugen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wobei ich, wie gesagt, davon abrate, generell zu trampen und bei irgendwelchen fremden Menschen einzusteigen.
Zeugen bringen dir dann erstmal auch nichts. Also wie gesagt, macht's nicht.
Naja, das könnte ja schon den ein oder anderen Täter abschrecken, wenn der weiß, jemand weiß ganz genau, wo du dich gerade in diesem Moment aufhältst.
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, heutzutage, man kann das, glaube ich, überhaupt nicht mehr machen. Ruf Familie an, Freunde an, sonst irgendwas. Irgendeine Möglichkeit findet sich immer, aber nicht irgendwie Fremde mit einem Fremden mitfahren. Ich würde das niemals schon, vor allen Dingen brauche ich sagen, schon gerade als Frau, das kann dir als Mann ganz genauso passieren.
Richtig,
wenn du neben dem sitzt und der stößt den Messer in die Seite, was willst du da machen? Ja, wenn du nicht mit rechnest.
Richtig.
Also, hier kann man leider heutzutage nicht mehr machen, ist auch wieder so eine Sache, die ich total traurig finde, aber es ist ganz einfach so. Wenn heutzutage einer hilfsbereit ist, musst du leider immer erstmal denken, könnte der mir was wollen.
Mhm.
Ja. Furchtbar, aber ist so.
Ja. Ihr könnt uns sehr gerne auch eure Meinung zu diesem Fall wissen lassen. Wir werden auf Instagram ein Foto von Hartmut Mädling hochladen. Ihr findet uns auf Instagram unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr dieses Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage einsehen, allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben. Und wenn ihr uns generell ein Feedback zukommen lassen möchtet oder mal einen Fallvorschlag oder ähnliches zusenden möchtet, könnt ihr das auch entweder sehr gerne über das Kontaktformular der Homepage oder aber ihr schreibt uns direkt eine E-Mail an
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Ja, das wär's von meiner Seite. Wenn du möchtest, kannst du sehr gerne ein neues Jahr ziehen.
Dann suche ich mir mal was Neues aus. 1993.
Das Jahr hatten wir bereits zweimal, aber wir haben auch schon ein paar Fallvorschläge.
Gut. Okay, ist notiert.
Super.
Gut, ihr Lieben, dann soll's das von uns gewesen sein. Wir wünschen euch einen angenehmen und schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, hört gerne mal Mittwoch sein bei Ungedingst, das ist unser anderer Podcast. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei All Ihre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut. Bye.